Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Samstagabend mit DRS 1 und mit mir, der Ricarda Trepp. Es war jetzt genau 6:30 und erwartet Sie eine spannende halbe Stunde. Wir zählen nämlich von 1 bis unendlich mit einem Mathematikprofessor. Da reden wir über die Philosophie der Zahlen. Gehen dann aber gerade zuerst und als nächstes noch mit dem Papst in Ferien. Nach dem Toto Cutugno, l'Italiano.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi vero. Sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.
Musik zum Verreisen hier auf DRS 1, auch wenn man gar nicht will, ist man irgendwie gerade schon zmitzt in Italien, in den Hügeln, wunderbar, so zum Beispiel rund um Rom. Und das machen wir nämlich jetzt auch. Wir gehen quasi mit dem Papst in die Ferien. Er ist zwar nicht un Italiano vero, der Benedikt der 16. Er ist aber am Dienstag mit Sack und Pack auf Castel Gandolfo. Dort ist er den Sommer durch, nämlich in den Ferien. Castel Gandolfo ist 24 km südöstlich von Rom in der Colli Albani. Es ist eine Art Mini-Vatikan dort. Nur wenig Auserwählte dürfen nämlich rein. Über die Bedeutung und die Geschichte von dem Ort hat ihre Religionsredaktorin Nadia Fischer mit einem Vatikanist geredet.
Schon seit 4 Jahrhunderten sitzt der Papst im Sommer nach Castel Gandolfo. Der Ort in den Albaner Bergen hat schon dem römischen Kaiser Domitian gefallen. Er hat sich da den Landsitz bauen lassen, der später in die Hand von einer Adelsfamilie übergegangen ist. Ende 16. Jahrhundert hat der Papst Clemens VII. Die Villa dann beschlagnahmt und zur Papstresidenz umbauen lassen. Der Paolo Rodari ist Vatikanist vom konservativen Blatt Il Foglio und hat die päpstliche Sommerfrische schon besucht.
Mi ha colpito perché è molto curato, molto bello e sembra proprio di essere in Vaticano.
Poi quando der Palast ist eindrücklich. Riesige Räume mit hohen Decken, an der Wand edle Tapeten. Von seinen Räumen hat der Papst einen herrlichen Blick auf den Vulkansee, der 300 Meter tiefer in einem ehemaligen Vulkankrater liegt. Und natürlich sieht der Papst auch auf die grossen Gärten. 55 Hektare akkurat geschnittene Rasenflächen, Weiher, wunderschöne Pinien und Zypressen. Die Gärten von Castel Gandolfo sind eine Art Miniaturausgabe von der Vatikanischen Gärten in Rom. Anders als in den Gärten von Vatikanstadt, wo Besucher auf Anfrage Zutritt kriegen, sind Päpste in den Gärten von Castel Gandolfo ganz für sich. Der Johannes Paul II. Ist im extra gebauten Schwimmbecken flüssig Längen geschwommen. Der Benedikt XVI. Soll häufig im Park spazieren und den Rosenkranz beten. Der 85-jährige Josef Ratzinger erhole sich in Castel Gandolfo von den Strapazen vom Papstalltag, sagt der Paolo Rodari.
Si toglie gli appuntamenti ufficiali, cioè le udienze di tabella.
In Castel Gandolfo hat er keine Termine, keine Audienzen, keine Gespräche mit Diplomaten, keine Regierungssitzungen. Der Josef Ratzinger nutzt die Zeit zum Klavierspielen und natürlich kann er dort endlich in aller Ruhe theologische Bücher schreiben. Der Sommer wird auch sein drittes Buch über Jesus fertig geschrieben.
Si dedica in effetti più a ciò che gli piace fare che proprio questo.
Jedes Jahr empfängt der Benedikt XVI. In Castel Gandolfo auch ehemalige Schüler aus Deutschland. Der sogenannte Schülerkreis will jedes Jahr die grossen Fragen der Zeit diskutieren. Vor ein paar Jahren war der Islam das Thema. Angeregt durch das Treffen soll der Papst beschlossen haben, in seiner heute berühmten Rede von Regensburg einen byzantinischen Kaiser zu zitieren zur Rolle der Gewalt im Islam. Die Rede hat auf der ganzen Welt grosse Proteste von Muslimen ausgelöst. Heute ist der Papstpalast in Castel Gandolfo für Normalsterbliche zu. Während der deutschen Besatzung haben Tausende von Einheimischen auf dem exterritorialen Gelände vom Palast gewohnt. Der Papst Pius XII. Hat nämlich 1944 die Türen aufgetan für die Bevölkerung und sie so vor den deutschen Besatzer geschützt. Hochschwangere Frauen sollen sogar Zugang haben zu den päpstlichen Gemächern. 36 Kinder sollen in der Papstresidenz von Castel Gandolfo auf die Welt gekommen sein. So ist zu erklären, dass im Jahr 1944 in Castel Gandolfo besonders viele Kinder auf den Namen Pio oder Eugenio getauft worden sind. Aus Dankbarkeit gegenüber dem Papst Pius XII., wo Eugenio Pacelli geheissen hat.
On pourra dans les premiers temps donner la gosse à tes parents, le temps de faire le nécessaire. Il faut quand même se retourner, ça me fait drôle de divorcer. Mais ça fait rien, je vais m'y faire. Si tu voyais mon avocat, ce qu'il veut me faire dire de toi, il ne te trouve pas d'excuses. Les jolies choses de ma vie, il fallait que je les oublie, il a fallu que je t'accuse. Tu garderas l'appartement, je passerai de temps en temps quand il n'y aura pas d'école. Ces jours-là pour l'après-midi, je t'enlèverai Stéphanie. J'ai toujours été son idole. Si tu manquais de quoi que ce soit, tu peux toujours compter sur moi en attendant que tu travailles. Je sais que tu peux t'en sortir, tu vas me faire le plaisir de te jeter dans la bataille. Si s'est fichu. Entre nous, la vie continue. Malgré tout, tu sais, maintenant c'est passé. Mais au début, j'en ai bavé. Je rêvais presque de vengeance. Évidemment, j'étais jaloux. Mon orgueil en a pris un coup. Je refusais de te comprendre. À présent, ça va beaucoup mieux. Et finalement, je suis heureux que tu te fasses une vie nouvelle. Tu pourrais même faire aussi un demi-frère à Stéphanie. Ce serait merveilleux pour elle. Si c'est fichu entre nous, la vie continue. Les amis vont nous questionner, certains vont se croire obligés de nous monter l'un contre l'autre. Ce serait moche d'en arriver, toi et moi, à se détester et à se rejeter les fautes. Alors il faut qu'on ait raison, car cette fois-ci c'est pour de bon. C'est parti pour la vie entière. Regarde-moi bien dans les yeux et jure-moi que ce sera mieux, qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Si c'est fichu entre nous, la vie continue.
Ja, wir verreisen tatsächlich gerade ein bisschen hier mit dem Musikprogramm und mit den sonstigen Beiträgen hier am Samstagabend auf dir. Das heisst Toto Coutinho, dann ein bisschen mit dem Papst in Ferien und jetzt noch der Michel Delpech mit Le Divorce. Das ist deres Eis und die ruhige halbe Stunde ins Wochenende rein. Und zur Einstimmung auf den Sonntag gibt es ja amigs vor der 7. noch die Glocken von der Heimat. Heute klingen übrigens denn die von Bonnstetten. Nicht unendlich lang, Sepp, das ist dann eher die Sache der Philosophen und Theologen, um ins Unendliche zu gehen, die Unendlichkeit oder auch von den Mathematikern. Zahlenexperimente bringen sie nämlich immer wieder an die Grenzen vom Unendlichen. Ja, und das ist eben auch das Spannende daran, weil ob all dem Zahlen biegen, wird manche Mathematiker zum Philosoph. Auch der Wiener Mathematikprofessor Rudolf Daschner. Ja, lass mal ihm zu, dann merkt man bald, dass es in seiner Wissenschaft nicht nur um Zahlen geht, vielmehr nämlich um die Grundfrage von unserer Existenz. Zählen wir also einfach einmal los mit dem DRS-Religionsredakteur Lorenz Marti.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und so weiter. Man kann eine Zahl an die andere Reihe, ohne je an ein Ende zu kommen. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Auch wenn die Werte dieser Zahlen steigen, es gibt immer noch eine höhere Zahl. 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen, 4 Millionen und so weiter. Wer anfängt zu zählen, macht sich auf einen Weg, der in die Unendlichkeit führt.
Der große Mathematiker Weil, der ja an der ETH Zürich lange Zeit gelebt hat und Zürich immer geliebt hatte, dieser große Mathematiker Weil hat gesagt, Mathematik, das ist die Wissenschaft vom Unendlichen. Wir haben ein endliches Leben, wir haben einen endlichen Raum, aber das Unendliche, das steckt in der Mathematik drin, nicht? Und das ist in der Zahlenreihe zum ersten Mal in Erscheinung getreten. Also sie zählen 1, 2, 3, 4, aber sie können nicht aufhören, nicht? Auch wenn sie 1003 gezählt haben, 1004 lauert und möchte wieder gezählt werden und dann kommt 1005 und dann 1006. Es gibt sogar einen Künstler, der heißt Roman Opalka, ist vor kurzem gestorben, der hat tatsächlich ab dem Jahre 1965 eine Zahl nach der anderen aufgeschrieben. Auf riesengroßen Leinwänden, ganz klein, 5 mm groß, die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und ist bis über 6 Millionen gekommen. Aber er wusste, sein Kunstwerk wird unvollendet bleiben, weil die wichtigsten Zahlen, die nämlich danach kommen, die ganz großen, die wird er niemals erreichen können.
Im Rechnen sind die Computer wesentlich besser als wir Menschen. Wenn es aber um das Unendliche geht, kommen die Maschinen nicht mehr mit. Der Mensch aber hat immer wieder probiert, mit dem Unendlichen zu rechnen.
Es gibt eine Geschichte aus dem alten Ägypten, dass dem Horusfalken ein Auge ausgeschlagen wurde bei einem Kampf und Gott der Weisheit, der Gott Tod der Weisheit, nimmt diese Teile des auseinandergeschlagenen Auges und setzt dem Horusfalken das Auge wieder ein. Und dann nimmt er zuerst die erste Hälfte, da gab es ein Stück, das halb so groß ist, ein halb gibt er hinein in den Augapfel und dann kommt ein Viertel dazu, jetzt ist schon drei Viertel vom Auge geheilt, und dann kommt ein Achtel dazu, jetzt sind schon sieben Achtel vom Augapfel geheilt und dann kommt ein Sechzehntel dazu, jetzt sind schon 15 Sechzehntel geheilt. Dann kommt ein 32. dazu, jetzt sind schon 31, 32. geheilt. Und dann gibt er noch ein 64. dazu, jetzt sind schon 63, 64. geheilt. Und in der ägyptischen Erzählung hört er damit auf, weil er sagt, dann bleibt ein kleiner blinder Fleck, aber damit kann man leben. Aber jetzt kommt der Mathematiker und sagt, naja, da kommt ja noch ein 128. dazu und ein 256. und ein 512. Und das geht immer so weiter. Und das ist immer noch ein kleiner Rest, der nicht geheilt ist, aber der kommt davon wieder die Hälfte dazu und das geht immer weiter und es geht bis ins Unendliche. Und nun kann man sogar ausrechnen, dass genau der ganze Augapfel geheilt sein müsste, wenn ich diese unendlich vielen Stücke hineingebe. Aber es sind jetzt unendlich viele. Und das ist natürlich der Stolz der Mathematiker, die sagen, ein Computer könnte das niemals ausrechnen. Ein Computer kann nur unendlich viele Zahlen addieren. Aber ich als Mathematiker, ich kann unendlich viele Zahlen addieren. Ein Halb, ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel, ein 32. Und wenn ich die alle addiere, ich muss exakt 1 bekommen.
Der Mathematiker kennt also das Ergebnis von dieser unendlichen Rechnungsübung. Aber so leicht geht die Rechnung nicht immer auf. Man kann sich da nämlich auch in unlösbare Widersprüche verwickeln. Unendlich minus 1 gibt wieder unendlich, genauso wie unendlich teilt durch eine Milliarde. Das stößt alle Mathematik an eine Grenze. Und das ist auch gut so, findet Rudolf Taschner.
Man muss ja die Grenzen wissen. Wenn die Grenzen eng gesetzt sind und trotzdem ein weites Feld umschreiben, dann ist es eigentlich sehr gut. Man sieht, wo der Beginn und wo das Ende ist. Wenn eine Wissenschaft von sich behauptet, wir können alles beschreiben, dann ist sie nicht mehr Wissenschaft, dann ist sie Ideologie geworden. Man muss wissen, wo sind die Grenzen. Also das Unendliche als Rechengröße, das glaube ich, da übernehmen sich die meisten Mathematiker.
Das Unendliche ist ein Begriff, der ursprünglich auch gar nicht aus der Mathematik, sondern aus der Religion und der Philosophie kommt. In der jüdisch-christlichen Tradition ist das Unendliche eine Eigenschaft von Gott.
Ja, das ist das Ein Sof, heißt es in der hebräischen Philosophie und Mystik. Ein Sof, das Unendliche, ja. Gott ist einfach der ganz andere, das ist die Vorstellung, nicht? Und dann in der christlichen Vorstellung, der ist zwar der ganz andere, aber er ist jedenfalls einmal hier gewesen als Mensch, nicht? Da wird auch diese Idee, dass das Unendliche für uns Menschen doch irgendwie da ist, so gesehen, ja. Und gerade die christliche Philosophie erlaubt einem ja dann zu sagen, ja, wir müssen mit dem Unendlichen ja auch rechnen können, weil wir ja den Unendlichen von Angesicht zu Angesicht gesehen haben, nicht? Während im jüdischen Denken, Gott darf niemals, niemals bildhaft dargestellt werden, weil er einfach jenseits der Grenze des menschlichen Vorstellungsvermögens ist. Und insofern halte ich diese zweite Vorstellung des Unendlichen, ich kann es nur ahnen, aber niemals genau beschreiben, für die fast demütigere und bessere.
Der Mathematiker und Philosoph Rudolf Taschner bleibt skeptisch gegenüber allen Bildern und Vorstellungen von Gott. Darum bezeichnet er sich auch als frommer Agnostiker.
Ein Agnostiker ist einer, der nicht weiß. Nicht? Es ist nicht einer, der nicht glaubt, sondern einer, der nicht weiß. Agnosis ist das Wissen. Also Wissen tue ich nicht, aber fromm möchte ich schon in gewisser Hinsicht sein, weil ich nicht überzeugt bin, dass alles banal und trivial wäre.
Auch wenn die Rechnung mit dem Unendlichen nie aufgeht, darüber nachdenken und auch ein bisschen davon träumen, dürfen wir schon. Und das ist vielleicht auch schöner, als nur zu rechnen.
Die Mathematik vor Unendlichkeit mit dem Wiener Mathematiker Rudolf Taschner. Und wenn Sie die geheimnisvolle Welt der Zahlen noch weiter interessiert, ja, dann kann ich Ihnen die RS2-Sendung Perspektiven empfehlen. Die ist morgen um 8:30 Uhr. Dann vertiefen die Kollegen von RS2 das Thema weiter. Werner Drechsler Orchester. Und jeden Samstagabend vor der 7. lassen wir hier auf der Seis für ein paar Minuten Kirchenglocken läuten. Heute machen wir einen Besuch zu Bonstetten. Am nördlichen Zipfel ist das vom Knonauer Amt und gehört ja schon recht zur Agglomeration Zürich. 4/5 von allen, die schaffen es, Bonstetten, machen das aber außerhalb von Bonstetten. Früher hat es heute noch Haufen Handwerker gegeben, zum Beispiel einen Seidenferker, einen Hafner, einen Kürfer, einen Maurer und sogar, das glaubt man kaum, einen Windmühlenmacher. Um 1960 herum ist in Bonstetten immer mehr gewachsen und in den letzten 40 Jahren hat sich die Zahl der Einwohner auf 5'000 Leute, also mehr als verdreifacht. Damit ist auch die katholische Minderheit von Bonstetten gewachsen und hat man damals noch den Gottesdienst im Saal vom Restaurant Bahnhöfli gefeiert, ist dann 1980 die Pfarrei St. Mauritius gegründet worden und dazu haben auch in den letzten Jahren noch ein extra mit Glas verkleideten Kirchturm. Und im obersten offenen Kubus, da hängen 7 Glocken und die sind damals am 18. September 2005 bei der Eröffnung der reformierten Kirche begrüßt worden. Und ein eher seltener Spruch steht auf der zweitkleinsten Glocke: Du zeigst mir den Pfad zum Leben, vor deinem Angesicht herrscht Leben, die Fülle zu deiner rechten Wonne für alle Zeiten. Thank you. Und da klingen die Glocken aus von der katholischen Kirche von Bonstetten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.